Einen wunderschönen guten Morgen von meiner Seite her. Ja, die letzte Predigt in diesem Jahr, zum Jahreswers, war ja auch am Anfang des Jahres in der Predigt behandelt von Hans-Peter. Ich denke, dass wir uns noch vage daran erinnern können. Aber ich denke, bei einem Jahreswers, einmal ist keinmal, und wenn es am Anfang des Jahres ist, da liegt ja doch fast ein Jahr dazwischen, ist es gut und recht, dass man den Jahreswers, nachdem er doch ein sehr wichtiger Vers ist, noch einmal auch in einer Predigt behandelt am Ende des Jahres und sich dann fragt, sind wir eigentlich in diesem Jahr uns näher gekommen, haben wir uns mehr angenommen als noch am Anfang des Jahres? Ich war ja fast versucht, eine sogenannte Copy-and-Paste-Predigt zu machen, weil ich mir die von Hans-Peter natürlich einmal angehört. Und das war alles super, was du gesagt hast, sodass ich mir gedacht habe, eigentlich sollte das gleiche nochmal ein zweites Mal alles gesagt werden. Aber irgendwie habe ich mir gedacht, okay, ich sage doch ein paar ergänzende Dinge und so leicht mache ich es mir dann doch nicht. Und möchte bei euch gleichzeitig so ein bisschen herausfordern und prüfen. Okay, ihr wisst, über was der Hans-Peter gepredigt hat, wisst ihr noch Inhalte? Ich frage euch nicht jetzt Aussagen oder so, das wird schon ganz schwierig, außer diejenigen, die es Notizen machen und die gespeichert haben. Aber er hat damals ein Schaustück uns gezeigt aus dem Heiligtum der Familie Sauter. Wisst ihr noch, welches Schaustück das war? Aha, ja, eine? Eine Decke, eine Patchwork-Decke. Genau, ich denke, jetzt können sich die meisten, jedenfalls damals an diesem 4.1. da waren, auch wieder erinnern. Ich glaube, die war so lila-violett, was ich noch so gespeichert habe. Wunderschöne Patchwork-Decke. Und ich kann mich noch an die Aussage erinnern, wenn man das mit einem Stundenlohn von 10 Euro umsetzen würde, könnte man eine ganze Wohnung davon einrichten. So irgendwie hast du das gesagt, gell? So wertvoll ist diese Decke. Und das Bild war auch dann für uns als Gemeinde, als Meisterwerk Gottes. Wie viel wertvoller sind denn wir als so eine Decke? Ja, aber ihr könnt euch gerne diese Predigt nochmal anhören. Von unserer Homepage im Internet ist hier drinnen unter, glaube ich, Sonderthemen oder Sonderpredigten 2014 als Ergänzung oder vielleicht als Ersatz, falls ihr mit dem Prediger heute nicht so zufrieden seid. Steht euch das frei. Also ich persönlich bin ja von der, also der Jahreswers steht im Römerbrief, das ist auch schon kurz gesagt worden, und ich persönlich bin ja von der Theologie des Römerbriefes fasziniert. Das sind die wesentlichsten Aussagen des Evangeliums von Paulus, vom Apostel Paulus, ganz kunstvoll arrangiert und dargestellt. Paulus tanzt ja sprachlich, förmlich von einem Höhepunkt zum anderen, entfaltet das ganze Evangelium und sagt eigentlich alles über Mensch, über Gott und den Menschen aus, was eigentlich der Mensch wissen muss über Gott und eben den Menschen. Warum benötigt der Mensch das Evangelium? Was ist der Maßstab des göttlichen Gerichts? Dass die Rechtfertigung des Menschen vor Gott allein aus Glauben kommt. Das war für Martin Luther eine enorm wichtige Erkenntnis aus diesem Abschnitt, dass es keine Werksgerechtigkeit gibt, sondern nur der Glaube zählt für die Rechtfertigung. Wie kann ein Mensch wirklich in Frieden mit Gott kommen? Wie lebt er frei vom Gesetz, allein durch den Geist? Dann auch noch das dritte Kapitel, so als Draufgabe, Kapitel 9 bis 11, glaube ich, die Verheißungen an das Volk Israel, das Gott bzw. Paulus eben hier darlegt. Also alles in allem eigentlich hohe Theologie, und mir geht es mit dem Römerbrief so, ich lese ihn so vielleicht einmal im Jahr, das lässt das Herz einfach höher schlagen. Also ich habe noch nie gemessen, aber ich bin überzeugt davon, dass mein Adrenalinspiegel ordentlich steigt, wenn ich diesen Römerbrief lese. Also ich bin einfach fasziniert von ihm. Zumindest von den ersten zwei Dritteln. Das letzte Drittel dieses Römerbriefs, würde man glauben, Paulus, ist dir jetzt nichts mehr Besseres eingefallen? Bruchlandung von der hohen Theologie, plötzlich in den Niederungen des Alltags angelangt. Und wenn man sich so die ganze Gestalt des Römerbriefs anschaut, muss man eigentlich sagen, okay, ich glaube, damit ist eines ausgesagt, diese hohe Theologie, bis zu Kapitel 11, 12, ist immens wichtig und war auch dem Paulus wichtig und auch dem Heiligen Geist, der das geführt hat. Aber wenn diese hohe Theologie die ersten zwei Drittel des Römerbriefs nicht in den Alltag umgesetzt wird, ganz praktisch, jetzt gesprochen, in der Gemeinde gelebt wird, dann ist eigentlich die ganze hohe Theologie für die Katz. Es muss zur Praxis übergehen. Und diese letzten 3, 4 Kapitel, die sind enorm praktisch. Insbesondere dieses Kapitel 15, wo eben dieser Jahresvers steht. Der Römerbrief selbst wird ja als Komprimierung des ganzen Evangeliums gesehen. Das ganze Evangelium ist in diesen, ich glaube, 16 Kapitel sind es, enthalten. Und in diesem Vers ist noch einmal das ganze Evangelium noch einmal auf einen Satz eigentlich zusammen komprimiert. Es sind alle 3 Dimensionen, die in einer lebendigen Gemeinde eigentlich stattfinden sollen, aufgezeigt. Die Verherrlichung Gottes nach oben, der Bau der Gemeinde nach innen, das Miteinander, das Einander. Und wenn dieses nach oben und das Miteinander dann wirklich greift, ist automatisch auch eine Wirkung der Gemeinde nach außen hingegeben. Der gute Ruf folgt an dieser Gemeinde. Ich lese den Vers euch nochmal vor. Darum nehmt einander an oder auch auf, wie Christus euch an oder aufgenommen hat, zu Gottes Lob und Ehre. Dieser Vers ist klassisch dreigeteilt und ich werde das Pferd von hinten aufzäumen. Das heißt, ich fange mit Teil 3 an und werde dann zum Schluss Teil 1 behandeln, weil ich denke, man soll mit dem Wichtigsten zuerst beginnen. Es geht um die Ehre Gottes und um seine Herrlichkeit. Für uns Menschen ist die Ansehen und Ehre ein wichtiges Thema. Wer gilt schon gerne als unehrenhafte Person, auf eine Person, auf einen Mensch, auf den man abschätzig herabsieht, von dem oder über den übel geredet wird? Man erfährt Ablehnung und gelangt irgendwo in eine soziale Isolierung. Keiner will es so richtig mit dem zu tun haben. Das wollen wir eigentlich wirklich nicht. Wir haben alle gern Anerkennung, Ansehen. Und deshalb sind auch im menschlichen Leben Ehrungen so wichtig. Es gibt ja in allen Lebensbereichen diese Ehrungen. Wir haben jetzt gerade wieder Winterzeit. Das ist für uns Österreicher eine gute Zeit, wenn unsere Skisportler dann wieder die Medaillen hereinholen oder die Weltmeisterschaftspunkte holen. Wir sind da meistens vorne dabei und es tut unserer österreichischen Seele gut, wenn unsere Sportler geehrt werden. Neuerdings sind wir sogar im Fußball gut, unter den Top 10. Auch da werden wir jetzt langsam geehrt. Ich bin gespannt, ob wir von der EM, glaube ich, ist es, nächste in Frankreich, ob unsere Fußballmannschaft dann mit Ehren entlassen wird oder nicht. Da sind wir schon mal gespannt, wie das sein wird. Auch im Bereich der Wirtschaft gibt es immer wieder Ehrungen. In Österreich gibt es sogar das Unikum, dass wenn jemand sehr lange in der Wirtschaft gute Leistungen vollbringt, ich glaube, dass es nach wie vor so ist, wird er dann irgendwann am Ende seiner Karriere mit dem Titel eines Kommerzialrates versehen. Politiker ehren sich gerne selbst. Das können sie gut. Und wir brauchen gar nicht so weit hier in Klagenfurt fahren gehen. So am Südring, so in dieser Ecke, ist ein wunderbares Werk, wo sich auch wieder einmal jemand von langer Zeit geehrt hat. Ich glaube, das kann man sogar vom Weltall aus sehen. Wir setzen uns gerne Denkmäler und ich denke auch, der kleine Mann oder Frau von der Straße ist eigentlich schon gerne geehrt. Und uns ist Ehre auch wichtig. Wer von uns führt schon gerne ein nichtssagendes und unbedeutendes Leben? Ich denke, niemand. Ja, irgendeine verdienstvolle Tat oder einen Dienst wird wohl jeder von uns getan haben, dass er irgendwie zu Ehren kommt. Sogar ich bin auch einmal geehrt worden, in dieser Gemeinde sogar. Ich habe sogar dieses Ehrenstück mitgebracht. Ich habe es zu Hause noch irgendwo liegen gehabt. Eine Medaille habe ich mal bekommen in der Gemeinde. Da steht drauf: Lieber Gilbert, vielen Dank für deinen Einsatz beim Gemeindebau der FEG 1996-97. Okay, das war schon im letzten Jahrtausend. Ich denke, tipp an die Ältesten, vielleicht wäre eine Ehrung wieder einmal dran. So schon 20 Jahre her. Ja, das ist, ich sage einmal, auch Kleinvieh macht Mist. Ja, aber eine Ehrung ist schon etwas mit. Naja, ich weiß schon. Aber okay. Also wir sind gerne geehrt. Und ich denke, was Gott anbelangt, dass alle Menschen, ob sie an Gott glauben oder nicht, Entschuldigung, ich bin zu weit unten angelangt, ich muss ein bisschen weiter höher, ich muss mich besser abholen. Wie sieht es eigentlich noch weiter oben? Ja, also genau. Es geht sogar ganz, ganz extrem, was Ehrungen anbelangt. Ich meine, ich mache jetzt einen Riesensprung, ich weiß, aber die Bandbreite ist groß und es gibt Kulturen in dieser Welt, wo die Ehre einer Person so wichtig ist, ja, dass dafür sogar ein Ehrenmord begangen wird. Das war natürlich jetzt ein Riesensprung von der Ehrung in der Gemeinde zu einem Mord, aber ich sage, die Bandbreite ist groß. Und Menschen streiten und führen seit Jahrhunderten Kriege, weil es um die eigene Ehre geht, die Ehre eines Landes geht oder auch die Ehre Gottes geht. Es werden religiöse Kriege im Namen Gottes geführt bis zum heutigen Tag. Und ich spreche hier nicht nur von den aktuellen Terror der IS, sondern auch durchaus vom Christentum. Das ist zwar schon etwas länger her, was es die Kreuzzüge gab und die Inquisition gab, aber es ist noch nicht lange her, wo in Irland Katholiken und Evangelische rund um das Thema Glauben und letztendlich um das Thema Gott gefeitet haben. Und da ging es auch um Gottes Ehre. Wie sieht es in der Heiligen Schrift aus, wenn es um Gottes Ehre geht? Es geht ja eigentlich in der ganzen Heiligen Schrift um Gottes Ehre und Herrlichkeit. Diese beiden Begriffe sind ja sprachlich sehr eng miteinander verbunden. Ehre und Herrlichkeit Gottes. Und das von der Schöpfungsgeschichte weg bis zur Offenbarung. Ehre und Herrlichkeit sind ja in der ureigensten Persönlichkeit, seinem Wesen und Gottes Wirken begründet. Alle Menschen, ob sie an Gott glauben oder nicht, erkennen dies ein Stück weit. Und das hat auch Paulus im Römerbrief schon im ersten Kapitel so dargelegt, in seiner hohen Theologie. Gottes Ehre und Herrlichkeit umfasst die ganze sichtbare und unsichtbare Welt. Und das ist eigentlich in menschlicher Sprache schwer zu beschreiben, was eigentlich wirklich Gottes Herrlichkeit ausmacht. Weil es ein Stück weit auch ja nicht in unserer Dimension stattfindet und sich abspielt. Vielleicht sogar noch mehr aktuell in einer anderen Dimension. Denkt immer wieder so an die Geschichte von Adam und Eva, wie sie im Garten Eden Gemeinschaft hatten mit Gott. Und Adam ist, glaube ich, sogar spazieren gegangen mit Gott und hat an dieser Herrlichkeit noch in einer ganz anderen Qualität teilhaben können, wie wir es heute haben können. Also ich persönlich wäre gerne mal nur eine Minute Mäuschen gewesen im Garten Eden und hätte es einmal so auf mich wirken lassen. Das wäre super gewesen. Doch durch den Sündenfall oder auch anders ausgedrückt, wie geht der Mensch ohne Gott so mal seinen Weg, kam es zu einem Bruch in dieser Herrlichkeit. Adam und Eva verloren ja das Leben in Gottes Herrlichkeit. Wie konnte das nur passieren, dass sie aus dieser Herrlichkeit heraus mussten? Gott ist eben die freigebende Liebe, wichtiger als seine Herrlichkeit. Er nimmt sich da bewusst zurück. Und das ist eigentlich unverständlich, wenn Gottes Herrlichkeit eigentlich alles durchdringt und trotzdem ist die freigebende Liebe seinem Geschöpf gegenüber noch viel größer. Also das hat mir in der tiefsten Tiefe noch keiner so richtig erklären können. Vielleicht habt ihr eine Antwort. Ich bin gern offen, noch im Gottesdienst mir das erklären zu lassen. Aber da kommen wir ein Stück weit auch an unsere Grenzen. Und Gott sagt, okay, geht mal alleine diesen Weg. Aber in seiner großen Liebe zu den Menschen hat er bereits Plan B, falls es jenen Plan A gab, aktiviert. Ich werde euch einen Retter schicken, welcher euch retten wird und meine Ehre und Herrlichkeit wiederherstellen wird. Er wird sein Retter, wird aber auch Richter sein. Am Ende der Tage muss wieder alles zurück in meine Herrlichkeit. Sie muss wiederhergestellt werden. Sehnst du dich nicht auch nach dieser Herrlichkeit bei Gott? Denn gerade in diesen Tagen, wo wir Weihnachten feiern, kommt diese Sehnsucht von uns Menschen ein Stück weit raus, dass wir eigentlich in dieser Herrlichkeit Gottes noch viel mehr sein wollen, als wir es jetzt sind. Und Weihnachten hat immer auch ein ganz besonderes Spannungsfeld in sich. Einerseits feiern wir Weihnachten, dann gibt es rundherum den ganzen Kommerz und Kommerzialisierte. Also für mich war es besonders spannungsvoll, das hat auch meine Familie jetzt vor 3 Tagen mitbekommen. Ich war auf diesen Tag nicht gut drauf, habe auch noch Anfechtungen gehabt aus verschiedensten anderen Gründen. Das ist ein anderes Thema. Aber wir haben diese Sehnsucht, sie ist in uns. Alle Geschenke dieser Welt können uns eine Zeit lang befriedigen, aber sie können diese Sehnsucht nicht stillen. Kommt zum Punkt 2. Christus hat uns aufgenommen. Für diese Rettung, über die haben wir jetzt auch in den letzten Liedern ein paar Mal gesungen, bedurfte es einer Aufnahme. Wir Menschen sind ja immer wieder verschiedensten Aufnahmeverfahren ausgesetzt. Das fängt schon an, bevor wir geboren sind, gibt es schon Aufnahmeverfahren. Ich denke, ihr wisst, was ich meine. Wie kommt es zu einer Befruchtung einer Eizelle? Da gibt es schon einmal ein Aufnahmeverfahren, ein Rennen könnte man sagen. Wir alle, die wir hier sitzen, und auch ich, der hier steht, war in diesem Aufnahmeverfahren beteiligt. Es geht gar nicht anders. Ihr seid gestartet unter ca. 100 Millionen Mitbewerbern und habt dieses Rennen dann für euch entschieden. Nur einer kommt durch. Ja. Und das ist ganz interessant, ich habe mir das gestern noch einmal angeschaut oder nachgelesen, wie ist es eigentlich ganz genau. Nicht der Schnellste kommt durch, ja, sondern, wisst ihr, wer durchkommt? Nein, nicht Survival of the Fittest. Bitte? Genau. Ist ein reiner Gnadenakt, oder? Ist ein reiner Gnadenakt. Also die Eizelle entscheidet unter Anführungszeichen die Aufnahme. Ja? Also da stehen ein Haufen Kandidaten, du darfst kommen. Nach welchem Prinzip das genau funktioniert, ist heute noch Gegenstand von Untersuchungen. Man weiß es nicht genau. Und auch nicht einmal, wie die Samenzellen dorthin finden. Aber ich will ja keinen gynäkologischen Vortrag halten. Aber das ist auch ein ganz wichtiges Aufnahmeverfahren. Wenn man dann später groß ist, sich für eine Schule entscheidet, ich damals bin in HDL gegangen, hat es auch ein Aufnahmeverfahren gegeben. 600 Bewerber gab es damals noch, das war 1980, und nur 60 sind aufgenommen worden. Das heißt 1 zu 10. Das ist mittlerweile ein bisschen anders, aber damals war es so, 2 Klassen, 60 Leute und die anderen 540, die haben dann können woanders unterkommen. Ich bin gnädigerweise an den Ferlach untergekommen. Die restlichen 540 sind alle noch Ferlach gegangen. So schlimm war es nicht. Oder später einmal, nächste Aufnahmesituation, wenn man die große Liebe seines Lebens findet, ja, ist man auch in ein Aufnahmeverfahren ausgesetzt. Da wird man aufgenommen oder abgewiesen. Die Frage ist immer, wer in der Bewerbersituation steht. Normalerweise ist es der Mann, aber ich glaube, das hat sich mittlerweile auch schon ein bisschen geändert, oder? Ist es bei den heute jung Erwachsenen, ist es noch gleich geblieben? Schon, ich sehe. Schon. Okay. Also ich habe damals mein Aufnahmeverfahren durch listig strategische Schachzüge erschleichend bestanden. Aber meine Frau hat mir in den 30 Jahren, wo wir zusammen sind, nie klar dargelegt oder ausgesprochen, dass es auch nicht wieder ein Rauswurfverfahren gibt. Also Männer, prüft mal eure eigene Situation und seid wachsam. Wie gut, dass das Aufnahmeverfahren bei Jesus ein ganz anderes ist. Und es gibt auch kein Rauswurfverfahren. Was bei den Banken ein Ausschließungsgrund ist, ist bei Jesus Christus Aufnahmebedingung. Was meine ich damit? Du musst deinen persönlichen Bankrott eingestehen, da wirst du spätestens bei Banken nicht mehr gern gesehen. Deine Schuld muss vor den Thron Gottes gebracht werden. Da ist keiner gerecht, auch nicht einer, sagt Paulus in der Hohen Theologie des Römerbriefs. Nicht durch eigene religiöse Leistung kannst du vor ihm bestehen, sondern durch die Eingeständnis deines Versagens. Und das ist schon hart. Das ist Versagen, das eigene einzugestehen, ist insbesondere für uns Männer sehr hart. Und wir können uns seine Herrlichkeit auch nicht durch eigenen Verdienst oder durch Leistung erwerben. Wir wissen es eh alle, aber es muss immer wieder gesagt werden, weil es ist so tief in uns drinnen, dass wir halt doch irgendwas dazu beitragen können. Wir können es nicht, es ist ein reiner Gnadenakt. Keine religiösen Übungen, auch nicht, wenn du ein vermeintlicher Kämpfer seiner Ehre bist, auch das funktioniert nicht. Er nimmt dich brutto auf, das heißt, der ganze Mist und Dreck deines Lebens dürfen und sollen sogar auch mit dabei sein. Ich möchte euch da einen Versabschnitt aus dem Kapitel 3 des Römerbriefs vorlesen. Verse 21 bis 26. Doch nun hat Gott uns unabhängig vom Gesetz einen anderen Weg gezeigt. Das Gesetz war also im Alten Testament, die Gebote, unter anderem, wie wir in seinen Augen gerecht werden können. Einen Weg in Übereinstimmung mit dem Gesetz und den Propheten. Wir werden von Gott gerecht gesprochen, indem wir an Jesus Christus glauben. Dadurch können alle ohne Unterschied gerettet werden. Denn alle Menschen haben gesündigt und das Leben in der Herrlichkeit Gottes verloren. Doch Gott erklärt uns aus Gnade für gerecht. Es ist sein Geschenk an uns, durch Jesus Christus, der uns von unserer Schuld befreit hat. Denn Gott sandte Jesus, damit er die Strafe für unsere Sünden auf sich nimmt und unsere Schuld gesühnt wird. Wir sind gerecht vor Gott, wenn wir glauben, dass Jesus sein Blut für uns vergossen und sein Leben für uns geopfert hat. Es ist etwas, was in den Religionen und in den Selbsterlösungsphilosophien total fremd ist, unverständlich ist. Und das hat Gott in seiner Weisheit, und glaub mir, wenn man über das Evangelium so richtig nachdenkt, das wäre uns nie eingefallen, so ein Lösungsweg. Das ist nur Gott eingefallen. Er selbst kam vom Himmel. Also aus der für uns nicht sichtbaren Wirklichkeit heraus, um uns zu dienen. Er verließ sein göttliches Wesen vor rund 2000 Jahren und wurde zu einem Flüchtlingskind. Ist ja zurzeit sehr aktuell, Flüchtling zu sein. Und was er hier auf der Erde in knapp 33 Jahren erlebt hat, ist, denke ich, den meisten von uns bekannt. Etliche haben ja in den vergangenen Monaten auch in den Evangelien gelesen. Er wurde Diener an allen Menschen. Er nahm Schmähungen auf sich. Lest um das ganze Kapitel 15, das ist ja schön beschrieben. Und ging gehorsam seinen Weg. Bis hin zur Trennung vom Vater, wo er am Kreuz in den fürchterlichen Tod starb, den für uns erlitt, damit die Aufnahme von uns Menschen zu Gott seine Herrlichkeit wiederhergestellt werden kann. Der Sohn Gottes oder gar Gott selber am Kreuz? Niemals, sagen die Juden. Das ist ein Ärgernis. Das ist ein absolutes Ärgernis. So etwas kann Gott nie passieren. Das würde er nie zulassen. Messias, ja, auf den warten wir. Aber nie Jesus Christus. Der war ein Loser, würde man heute sagen. Kompletter Schwachsinn, sagen die griechisch denkenden Menschen. Der Mensch hat den göttlichen Kern in sich, der muss halt nur entwickelt werden durch Erziehung, durch Formung und Führung. Dann wird das Gute aus dem Menschen herausgeholt. Die Muslimen anerkennen Jesus als Propheten und haben auch eine endzeitliche Wiederkunftserwartung. Aber Jesus als Sohn Gottes am Kreuz? Niemals. Ja, es wurde damals irgendjemand gekreuzigt. Irgendjemand. Aber nicht Jesus, der Prophet. Das Reich Gottes oder Allahs kann nur durch eigenes Bemühen erlangt werden. Durch Taten. Nur so kann Gott wahre Ehre gebracht werden. Auch wenn du dabei niemals eine Gewissheit hast, bei Gott selig zu sein. Punkt 3, wahre gegenseitige Aufnahme nur mit Christus möglich. Wie und unter welchen Voraussetzungen uns Jesus annimmt und aufnimmt, das hat Paulus ja im Römerbrief wirklich genial entfaltet und dargestellt. Es lohnt sich aber auch die anderen neutestamentlichen Briefe daraufhin zu untersuchen. Die Darstellungen sind recht unterschiedlich. Paulus war da immer sehr den Zuhörern angepasst und hat sie dort abgeholt, wo sie ihm gestanden sind, wo sie in ihrer kulturellen Art zu denken eben waren. Aber das Prinzip bleibt immer dasselbe. Jesus Christus wurde zum Diener, zuerst an den Juden, lesen wir im Vers 8, dann an uns allen. Selbst wenn er einmal als Weltenrichter, als der Menschensohn, in aller Macht und Herrlichkeit erscheint, und ich hoffe, du hast diese Erwartung, so hat das letztendlich dienenden Charakter. Und dieser Dienst hat den Zweck, die Herrlichkeit und Ehre Gottes wieder endgültig herzustellen. Ja, Jesus ist ein Vorbild und wir sollen einander oder untereinander auch Diener sein. Das ist schon eine große Herausforderung, oder? Und dieses Wörtchen, dieses kleine Wörtchen einander, das hat es wirklich in sich. Im Griechischen ist es dieses Allelon, ja, und es kommt über 100 Mal im Neuen Testament vor. 100 Mal sollten, dürften, müssen wir in irgendeiner Form einander. Und es ist in der Theologie des Paulus, was Gemeinde anbelangt, zentral, dieses Einander. Es ist nicht nur ein Wort, es steckt da ein ganzes Konzept dahinter. Man könnte locker eine Predigtserie ein ganzes Jahr lang füllen, nur mit diesen Einander-Themen. Einander lieben, einander ermutigen, einander helfen, ermahnen, vergeben, einander beten, einander Lasten tragen, sogar einander reizen, dürfen wir auch, sollen wir auch. Steht im 10. Kapitel des Hebräerbriefs. 100-mal einander. Und dieses einander aufnehmen oder annehmen, das ist mehr als nur bloße gelebte Toleranz der Andersartigkeit des anderen. Und ich denke, wir sind alle sehr anders, oder? Schon. Merkt man schon in der Familie, in der Ehe, merkt man schon, wie anders man doch ist. Geschweige denn in der Gemeinde. Das hat Hans-Peter damals in seiner Predigt sehr gut entfaltet. Also Tipp, hört es noch einmal an, wie unterschiedlich wir doch sind. Ich bringe es so auf den Punkt und sage, die Bandbreite ist groß, aber irgendwo fängt es so an wie, okay, akzeptieren wir den anderen halt, lassen wir ihn so stehen, er ist halt so und ja, den können wir wohl nicht mehr ändern. Bis hin zu dem, dass man an die Gemeinde und an die Personen, an die Geschwister einen Vollkommenheitsanspruch hat. Der muss oder die muss genau so sein. So verhält sich ein Christ. Und sonst kann er oder kann sie kein Christ sein. Ich muss sagen, ich war so am Anfang, und das ist jetzt doch schon gut 24 Jahre her, 23, 24 Jahre, war ich so in der letzten Gruppe. Ich meinte, hey, das sind jetzt die wirklichen Christen. Ich bin ja damals von der Kirche gekommen, zumindest war ich schon lange nicht mehr in der Kirche, habe lange mit dem Glauben nichts am Hut gehabt, aber jetzt habe ich diese christliche Gemeinde gefunden, ja, die bekehren sich, die haben wirklich ein inniges Verhältnis zu Jesus Christus und da steht geschrieben, das Alte ist vergangen, Neues ist geworden, die sind alle neu, das heißt, die müssen sich jetzt alle ja, einfach himmlisch verhalten oder vollkommen verhalten. Also diesen Anspruch hatte ich und dann habe ich mir das ein paar Monate angeschaut und ja, jedes ganz normal, bis du ihn kennst, da gibt es auch ein Buch darüber. Und wie ich dann so euch oder auch viele andere kennengelernt habe, naja, die sind ja doch nicht so vollkommen. Okay, ich bin auch noch nicht so vollkommen, aber ich bin erst ganz frisch dabei. Da sind die alten Hasen, die sind 10, 20, 30 Jahre dabei. Die sind ja geübt, gelernt, die müssen ja wirklich wissen, wie das sein soll. Und ich bin an diesem Bild fast zerbrochen. Und ich habe es gerade vor kurzem, sind so heute da, Patricia und Oliver nicht, glaube ich, bei unseren Ungarn, die haben wir kürzlich eingeladen gehabt und ich habe dem Oliver eindrücklich gesagt, bitte, er liegt nicht diesem Bild und habe meine Geschichte vor fast einem Vierteljahrhundert erzählt und er liegt nicht diesem Bild, dass ihr den verkommenen Netzanspruch in der Gemeinde habt und ich glaube, viele haben die Gemeinde schon deshalb verlassen, weil wir halt doch irgendwo oft so gleich bleiben, ja. Aber da mache ich euch Mut. Ja, und ich wäre auch nicht mehr in der Gemeinde, wenn ich nicht darüber hinweggekommen wäre, über diese Unzulänglichkeit, die wir einander haben. Also ich war so einer der Letzten. Aber es ist weder gut, Vertreter dieser Gruppe zu sein, auch nicht gut vertreten, der ersten Gruppe zu sein, wo man sagt, ja, alles ist egal und was soll es, nicht? Das ist auch nicht das Einander. Vor kurzem hat meine Frau mir gesagt, ich weiß nicht, ob das stimmt, aber ich höre da sehr gerne zu bei solchen Blitzaussagen. Alle Christen über 50, oder sagen wir so, viele Christen, ich relativiere das, viele Christen über 50 werden irgendwie komisch. Wieso gerade über 50? Schon interessant, oder? Ja, okay, ich habe noch 3 Monate Zeit, normal zu sein. Ich werde diese Zeit genießen. Und diejenigen, die schon über 50 sind, sollten sich mal prüfen, ob sie wirklich komisch sind. Ich hoffe, ich kann keinen nicht ernst über den Deckel, weil ich da interner ausplaudere. Na, der Prediger ist immer vom Heiligen Geist geführt, das passt schon. Wenn du den anderen bloß akzeptierst und tolerierst oder ihn perfekt haben willst, dann ist es keine praktizierende Liebe untereinander. Das Ganze muss, und das ist das Geniale an Gemeinde, muss in einem Prozess, und dieser Prozess ist ein lebenslang andauernder Prozess, der wird gefeitet, gekämpft zum Teil, man glaubt es nicht, aber es ist so. Aber es sollte immer ein positiver, diskussionsreicher Veränderungsprozess sein. Und dass dieser Prozess natürlich seine Zeit dauert, sagt schon das Wort Prozess als solches. Und wir haben natürlich ein Problem, das ist die Zeit, das ist ein begrenzender Faktor. Und dieser schnelllebigen Zeit haben wir immer weniger auch Zeit oder wollen uns Zeit nehmen für diesen Prozess des Miteinanders. Und vielleicht ist es Gott am Ende des Jahres wieder mal gut, Prioritäten neu zu setzen und sich zu fragen, nehme ich mir für dieses Miteinander genug Zeit? Könnte es nicht ein bisschen mehr sein? Planen wir für das Jahr 2016 Zeit ein für die Gemeinde, für unser Miteinander? Wenn du ein U-Boot-Christ bist, ja, wisst ihr, was ein U-Boot-Christ ist? Das sind diejenigen, die am Sonntag mal auftauchen und dann wieder abtauchen oder dann und wann mal kommen. Ja, es ist okay, Jesus ist geduldig, ihr könnt 10, 15 Jahre lang U-Boot-Christ sein, überhaupt kein Problem. Ich bin es dann auch, dann und wann wieder mal ein U-Boot-Christ. Wenn ich angefressen bin auf der Gemeinde, ja, kann auch passieren, dann bin ich wieder mal 2 Monate U-Boot-Christ. Bin aber nicht über 50, aber okay. Vielleicht wird es sogar noch schlimmer werden, über 50. Oder besser. Aber das ist kein Miteinanderprozess. Und da ermutige ich euch wirklich, überlegt es euch selbst, seid ihr U-Boot-Christen, dann taucht es einfach öfters auf. Und setzt euch diesen Prozess aus. Und der zweite wichtige Faktor in diesem Prozess ist, dass wir Gemeinschaft zu dritt pflegen, nicht nur zu zweit. Es ist gut und wichtig, über alle möglichen Dinge der Welt zu reden. Es gibt viele Probleme zu lösen. Aber es sollte eines im Zentrum bleiben. Und das ist das Wort Gottes. Jesus selbst ist in einem biblischen Verständnis vor allem durch das Wort und durch das Wirken des Heiligen Geistes gegenwärtig. Lasst das Wort reichlich unter euch wohnen, mahnt Paulus an die Galater. Und dieses Wort ist auch zentral für die Annahme und Aufnahme in die Gemeinde Gottes und auch für das Miteinander. Wer Jesus annimmt, ist auch in die Gemeinde Gottes aufgenommen. Auch und gerade deshalb, weil er noch viel zu lernen hat. Es ist egal, aus welcher Ecke der Welt du kommst, du bist da und bist herzlich willkommen. Und am Anfang dieses Kapitels ist ja vom Schwachen und vom Starken die Rede. So fängt es eigentlich an, der Schwache und der Starke im Glauben. Wir sollen die Schwachen annehmen, aber wir sollen nicht schwach bleiben, wir sollen stark werden. Das ist das Ziel, Wachstum. Der Herr Jesus will uns gemeinsam verändern und uns umgestalten. Mir ist da bei der Predigtvorbereitung der alte Klassiker von Manfred Siebald eingefallen, der passt da so richtig gut dazu. Ich denke, dass viele von euch ihn kennen. Jesus, zu dir kann ich so kommen, wie ich bin. Du hast gesagt, dass jeder kommen darf. Ich muss dir nicht erst beweisen, dass ich besser werden kann. Was mich besser vor dir macht, hast du längst am Kreuz getan. Und im dritten, Abschnitt, Jesus, bei dir muss ich nicht bleiben, wie ich bin. Nimm fort, was mich und andere zerstört. Einen Menschen willst du aus mir machen, wie er dir gefällt. der ein Brief von deiner Hand ist, voller Liebe für die Welt. Ein ganz praktischer Tipp am Ende meiner Predigt: Nimm doch die Chance für gemeinsame Erneuerung und Umgestaltung im kommenden Jahr wahr und machen wir gemeinsam diesen BAO-Kurs. Ich hoffe, dass es euch nicht jetzt richtig zuckt. Ach, BAO-Kurs. Wieso brauche ich einen Kurs? Nein, wir brauchen keinen Kurs. Wir haben gerade gestern heiß diskutiert mit zwei anderen Geschwistern. Das mag ich nicht, das will ich nicht. Wieso brauche ich einen Kurs? Nein, ich brauche keinen Kurs. Aber ich sage, wenn wir keinen Kurs machen, machen wir halt nichts. Ich denke, dass unsere, unser Schwerpunkt, was das Wort Gottes, das unter uns wohnen soll, dieser Schwerpunkt hat sich in den letzten Jahren eigentlich ein bisschen verschoben. Er ist geschrumpft. Es gibt ja keine Bibelstunde mehr, okay, kein Bedarf da. Wenn auch ein BAO-Kurs kein Bedarf ist, aber wenn wir nicht dieses Miteinander haben mit dem Wort Gottes, dann haben wir ein Problem. Dann haben wir wirklich ein Problem. Wir werden nicht, so wie es hier in diesem Abschnitt dargestellt ist, uns einander annehmen. Wir werden uns stehen lassen, ja? Wir werden uns aus dem Weg gehen, aber das ist kein Annehmen. Und es wäre aber ein Annehmen, wenn wir wieder mehr mit Wort Gottes. Es würde uns auch helfen, uns wirklich biblisch anzunehmen. Nicht nur die Unrundheiten des anderen zu akzeptieren, sondern was ist biblische Annahme? Und es ist ein heißer Diskussionsprozess. Also ich würde euch bitten, drei Leute sind eingetragen. Vielleicht ist es nicht der BO-Kurs, dann soll der Herr uns was anderes schenken. Aber meine Empfehlung, jetzt ist halt nur mal angesagt, ich habe auch selber noch hergeschrieben, Hans-Peter, bitte das zu entschuldigen, Gott tief erleben ist eigentlich der Titel. Und ich habe vorne das gemeinsam dazugefügt, gemeinsam Gott tiefer zu erleben. Das wäre eigentlich mein Wunsch. Ich meine, ich habe theologisch schon sehr viel gemacht und habe viele Kurse besucht. Ich weiß genug, ja, okay. Aber ich denke mal, das Gemeinsame, das würde mich motivieren, mich da die nächsten drei Monate mit euch auf den Backel zu hauen. Ich bete noch. Jesus, danke, dass du Herr über die Gemeinde bist. Danke, dass du das Zentrum dieser Gemeinde bist. Und danke, dass diesen Veränderungsprozess in erster Linie du initiierst, begleitest, vorantreibst. Dieses Miteinander soll auf dich ausgerichtet sein. Und ich bete einfach, dass du uns als Gemeinde aufzeigst, was jetzt im kommenden Jahr einfach dran ist an Miteinander, welche Dinge dir wichtig sind, wo du einfach Aufholbedarf siehst. Ich möchte bewusst unsere Gemeinde anbefehlen, jeden Einzelnen, an mich selber, dass wir einfach tiefere Gemeinschaft mit dir erleben, auch tiefer dieses Einander und Miteinander noch mehr leben, einfach zu deiner Lob, zu deiner Ehre. Und möchte Danke sagen, dass wir uns da voll auf dir verlassen können. Du kommst mit uns ans Ziel. Amen.